Ja, wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit dem Inkarnationsvorgang und insbesondere, wie dabei dieses Herzzentrum ausgebildet wird. Also wir haben besprochen, einerseits, wie sich das physische Herzzentrum ausbildet, wie das physische Herz so etwa ab dem 23., 24. Tag nach der Empfängnis zu schlagen beginnt. Dass das auch damit zusammenhängt, dass relativ kurz vorher sich erst wirklich verbunden haben die höheren Wesensglieder mit dem befruchteten Keim. Nicht? Weil es ist ja so, dass wenn die Befruchtung stattfindet, dann verbindet sich dieser Geistkeim des physischen Leibes, so haben wir das genannt. Also das heißt sozusagen der Plan des physischen Leibes, wenn man so will. Der verbindet sich also im Moment der Empfängnis mit dem physischen Keim, den schicken wir sozusagen eigentlich voraus in die irdische Welt. Und unsere höheren Wesensglieder, also namentlich das Ich, aber auch der Astralleib und der Ätherleib, die kommen erst ein bisschen später dazu. Also erst so um die dritte Woche herum nach der Empfängnis beginnt das langsam sich zu verbinden.
Und selbst.
Ja, das Ich auch, das ist mit dabei, aber natürlich noch nicht wirklich drinnen, aber es steigt also mit den höheren Wesensgliedern, also in dem Sinn jetzt gemeint, Ätherleib, Astralleib, herunter, aber wirkt natürlich noch mehr oder minder von außen hinein, aber ist zumindest schon in der Nähe und der eigentliche Impuls eben, dass das Herz zu schlagen beginnt, geht eigentlich vom Ich aus in Wahrheit. Also das Ich ist eigentlich der Impulsgeber dafür. Der regt das an, also so etwa, sagt der Steiner, ab dem 17. Tag ungefähr beginnt diese Verbindung. Und dann dauert es eben noch ein paar Tage, bis das Herz dann wirklich zu schlagen beginnt. Man kann das relativ genau sogar angeben, die Zeiträume. Und vorher noch, also bevor diese Verbindung stattfindet, bevor der Ätherleib eintaucht in diesen befruchtenden Keim, in dem natürlich auch Ätherkräfte schon wirksam sind, aber das sind jetzt zunächst einmal rein die mütterlichen Ätherkräfte, noch nicht unsere eigenen. Weil wenn keine Ätherkräfte drinnen wären, würde es überhaupt nichts daraus werden. Aber unser Ätherleib berührt das also erst etwas später und vorher, kurz bevor der Ätherleib eintaucht in den befruchteten Keim, gibt es also dieses bedeutsame Erlebnis, dass wir eine Art Vorschau auf das kommende Leben haben. Also namentlich auf das, was wir im karmisch schicksalsmäßig auszutragen haben in diesem Leben. Es kann natürlich nur so ein Grundriss sein, weil ja nicht alle Details jetzt fertig sind. Es ist nicht so, dass das also einfach dann ganz automatisch sich abspult, sondern es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, auch wie sich das Karma ausleben kann. Das hängt auch ab davon, wie wir umgehen damit. Also wir haben es natürlich bis zu einem gewissen Grad in der Hand, wie sich unser Schicksal gestaltet. Wir haben einfach uns gewisse Aufgaben vorgenommen und wie wir sie lösen, wie bewusst wir sie vor allem lösen, das hängt von uns selbst ab. Es ist in der Regel ja auch so, dass das Schicksal uns immer zuerst so leichte Anstöße gibt. Und wenn wir dann nicht reagieren, dann werden es halt heftiger. Und wenn wir dann immer noch nicht reagieren, dann kommt halt irgendwann einmal die schwerere Keule, bis wir dann nicht mehr anders können, als uns damit auseinanderzusetzen. Aber das passiert jetzt in der Regel nicht einfach aus heiterem Himmel, sondern das kündigt sich lang vorher an. Und es liegt dann schon oft an uns, dass wir halt verweigern, uns damit auseinanderzusetzen. Also das heißt, um gerade auf diese Problematik unserer Zeit heute auch zu kommen, die wir angesprochen haben, wenn die Leute verweigern, in die Tiefe zu gehen und sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, dann kommt es halt irgendwann, irgendwo durch das Schicksal sehr massiv herein. Das kann man also fast mit Sicherheit voraussagen, dass das passiert. Also erspart bleibt es einem trotzdem irgendwo, in der Regel nicht, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und wenn es wirklich einmal in einer Inkarnation gelingt, sich darum herumzuschwindeln, dann ist das also gar nichts Gutes. Da tut man sich also das Allerschlechteste, was man sich tun kann, weil es in einer späteren Inkarnation dann umso schwieriger wird, weil einfach dann nicht mehr die geeigneten Bedingungen sind. Gewisse Dinge kann man eben nur in einer bestimmten Zeit wirklich gut lösen und später wären schon ganz andere Aufgaben vorgesehen und die Gelegenheit ist im Grunde verpasst. Also da wird es dann schon sehr schwierig und mühsam. Also man kann den Dingen eben nicht davon erinnern, weil man sich selbst nicht davon erinnern kann. Und das, der Punkt ist ja, dass die eigentliche Wurzel des Schicksals, des Karma, sind wir selber, niemand anderer. Es ist keine Strafe, die uns verordnet wurde von irgendwem. In Wahrheit ist ein völlig falsches Bild des Schicksals, wenn man sich vorstellt, als die Rute im Fenster, die weil wir böse waren, jetzt werden wir bestraft. Im Grunde bestrafen wir uns selber oder führen uns dorthin, um das, was wir heute zerstört haben, letztlich bei anderen Menschen, aber auch in uns selbst, dass wir das wieder heil machen können. Das ist eigentlich der Grund, der Hauptgrund, warum wir dann wieder herein wollen in diese Welt. Also das ist die Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Und da oben wissen wir es halt noch, hier unten haben wir es vergessen. Nach dem Moment, wo dieser Ätherleib eintaucht in den befruchteten Keim und wir diese Vorschau haben auf das kommende Leben, danach kommt dann eine Phase der Bewusstseinsdumpfheit. Und das dauert dann ja relativ lange, bis wir dann hier eben auf Erden wieder aufwachen als Kind langsam. Und da beginnt das Erwachen auch sehr langsam. Die ersten 3 Jahre ist das alles noch sehr dumpf und auch dann dauert es noch lange, ja, bis wir wirklich ganz ich-bewusst wieder dastehen. Ist also ein langer Prozess und während dieser Phase haben wir halt dann vieles davon, zumindest im Bewusstsein, vergessen von dem, was wir uns vorgenommen haben. Im Unterbewusstsein ist es natürlich da und führt uns dann hin. Vieles davon lebt dann auch im Astralleib drinnen, der uns also hinführt dort, wo wir eigentlich in Wahrheit hinwollen, wo unser wirkliches Ich hin will. Beim Erdenleben wissen wir ja in Wahrheit, wenn wir nicht gerade wirklich uns intensiv geistig schulen, wissen wir von unserem wirklichen Ich ja sehr wenig in Wahrheit. Wir wissen, dass wir es haben und wir pochen auch darauf, aber das, was wir glauben, dass es ist, ist es also mit Sicherheit alles nicht. Wir haben dann eben auch in den letzten Vorträgen schon sehr intensiv eben darüber gesprochen, dass gerade das Herz sehr intensiv, einerseits mit den Ich-Kräften, andererseits gerade dadurch aber auch sehr intensiv mit den Karma-Kräften, also mit den Schicksalskräften zusammenhängt. Gerade das Herz bewahrt eigentlich diese Kräfte in gewisser Weise auf. Natürlich nicht das physische, stoffliche Herz, sondern die höheren Wesensglieder, die dahinter stehen. Also namentlich das Ätherherz, der Ätherleib hat ja überhaupt immer mit den Gedächtniskräften zu tun. Und zwar mit den Gedächtniskräften, die weit über das hinausgehen, was wir im Erdenleben bewusst erinnern können. Nicht wahr? Im Ätherleib ist alles, jede Kleinigkeit drinnen gespeichert, wenn man es modern ausdrücken will. Also im Grunde haben wir alle zum Beispiel ein absolut fotografisches Gedächtnis. Wir haben nicht das Problem, dass wir es nicht abrufen können. Aber es ist nicht so, dass es nicht da wäre. Also wäre toll für uns Schauspieler, wir lesen den Text einmal durch und haben ihn. Es funktioniert aber leider nicht. Also wir müssen uns abquälen, solche Spuren in unseren Organismus hineinzulegen, dass wir das dann wieder heraufholen können. Das Problem liegt also am nicht heraufholen können. Ja. Nein, es hat mit Intelligenz nichts zu tun. Im Grunde sind das also Barrieren, die wir selber errichtet haben, auf dem Weg, das wieder heraufzuholen. Und bei manchen gibt es halt irgendwo einen Weg, der direkt hinaufführt. Das war auch einmal in der Vergangenheit der Fall, da war das Gedächtnis viel, viel stärker. Im Grunde, das sagt ja auch Steiner, die Schrift und solche Dinge sind ja auch eigentlich erst entstanden, zu einer Zeit, als das Gedächtnis eben schwächer wurde. Weil früher hat man das war keine Notwendigkeit, diese Dinge aufzuschreiben, weil man hatte das, die Erinnerung daran und man hatte sogar eine Erinnerung, namentlich in der atlantischen Zeit, die sogar über das individuelle Gedächtnis hinausging, also die, das noch mit umfasst hat, das Gedächtnis der ganzen Vorfahrenreihe. Das hängt damit zusammen, dass da Blutsverwandtschaft gegeben war und dass da auch gewisse Ätherkräfte durch das Blut weitergeströmt sind und die konnte man nutzbar machen und man konnte also sich zurückerinnern noch an das, was die Vorfahren getan haben. Zumindest also die bedeutsamen Ereignisse. Und das sind ja auch dann die Schilderungen in der Bibel, selbst findet man das ja dann auch. Also Methusalem wurde, weiß ich nicht, 900 Jahre alt oder so in der Größenordnung. Aber das war nicht der einzelne individuelle Mensch, sondern der ganze Stamm, der von diesem Methusalem ausgegangen ist. Und solange man das Gedächtnis lebendig bewahrt hat, nämlich wirklich sich diese Dinge ins Bewusstsein rufen konnte, solange hat man davon gesprochen, lebt dieser Methusalem. Und dann irgendwann kam der Moment, wo man sich nicht mehr zurückerinnern konnte, wo das eben vergessen wurde und dann ist der Methusalem sozusagen endgültig gestorben. Dann hat es einen neuen Stamm gegeben, einen anderen Stamm. Und wir haben das dann absolut verloren und wir können selbst an die Dinge unseres eigenen Lebens nicht mehr sehr sporadisch erinnern. Wobei ja dann interessant ist, im Alter, wenn sich der Ätherleib wieder langsam zu lockern beginnt, dann tauchen Erinnerungen gerade an die frühe Jugend und Kindheit wieder auf. Das ist ja sehr typisch bei alten Menschen, dass zwar das Kurzzeitgedächtnis funktioniert oft nicht mehr so gut, also wo sie die Brille gerade hingelegt haben, wissen sie nicht, oft wissen sie nicht einmal, welchen Satz sie vorher gesprochen haben und erzählen das dieselbe Geschichte dann fünfmal hintereinander, weil sie nicht wissen, dass sie es eh gerade erzählt haben. Aber Erinnerungen an die Kinderzeit, die kommen viel klarer, als wir uns so im mittleren Lebensalter oft erinnern können. Ja, so was man als kleines Kind gemacht hat, ja einzelne Dinge, aber so viele Details tauchen dann erst später auf. Weil dann nämlich der Ätherleib sich lockert und ungehemmt durch den physischen Leib sich beginnt auszusprechen und die große Steigerung ist ja dann mit dem Moment des Todes, wo dann wirklich dieses Lebenspanorama aufleuchtet. Da haben wir dann wirklich das ganze Bild im Grunde in allen Details vor uns. Und das Gegenbild dazu ist aber eben die Vorschau, die wir auf das kommende Leben haben, kurz bevor unser Ätherleib eintaucht in den befruchteten Keim. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Moment. Und das Herz eben, das hat die Besonderheit, also das Ätherherz insbesondere, dass das eben alles das, was mit unserem Karma, mit unserem Schicksal zusammenhängt, dass es das ganz stark aufbewahrt. Und das ist auch der Keim, der eigentlich durchgeht. Der geht durch. Also auch wenn wir dann nach dem Tod wieder durchgehen durch die geistige Welt, fällt ja das meiste des Ätherleibs ab. Das wird ja sehr kurz nach dem Tod, also etwa 3 Tage nach dem Tod, zerstreut sich das in die Welt hinaus. Aber nicht dieser Teil, der mit dem Herzen verbunden ist und der insbesondere also unser Karma eingeschrieben enthält. Das geht mit. Das macht auch erklärlich, warum Rudolf Steiner an manchen Stellen davon spricht, ja, also der Ätherleib fällt zum größten Teil ab, aber ein kleiner Keim geht mit. Ohne dass er das dort dann näher erläutert, womit das zusammenhängt. Da muss man jetzt wieder die Dinge zusammenschauen. Aber das ist eigentlich der Teil, der mit unserem Karma, mit unserem Schicksal zusammenhängt. Und der mit dem Ätherherzen eben zusammenhängt. Oder mit wesentlichen Teilen des Ätherherzens, um es noch genauer zu sagen, weil es gibt noch andere Kräfte da drinnen, aber die dann teilweise auch abfallen oder sich verwandeln, aber der Teil geht mit durch jede Inkarnation, der begleitet uns durch jede Inkarnation. Und wird natürlich immer reicher mit jeder Inkarnation im Grunde. So lange, bis wir dann einmal alle diese karmischen Spuren ausgetilgt haben. Also das heißt, wir sind jetzt in einer Phase, wo wir langsam übergehen müssen, immer mehr Spuren zu bereinigen, die dann in der Form nicht mehr mitgehen. Also das Herz ist etwas ganz Besonderes. Schauen wir uns heute das Herz noch von einer anderen Perspektive an, die als Ergänzung jetzt zu dem im letzten Vortrag Gesagten sein wird, das Herz als Wahrnehmungsorgan. Das Herz ist nämlich in vielfältiger Weise, könnte man sogar sagen, ein Wahrnehmungsorgan. Also erstens einmal ist es schon rein physiologisch in Wahrheit ein Wahrnehmungsorgan, durch das wir, naja, die Befindlichkeit des ganzen Organismus wahrnehmen. Oder noch genauer gesprochen, durch das unser Kopf nimmt, namentlich das Kleinhirn, nimmt mit Hilfe des Herzens wahr, was in dem ganzen restlichen Organismus außerhalb des Kopfes vorgeht. Also insbesondere auch, was alle Lebensvorgänge da drin betrifft. Es nimmt also wahr, was im rhythmischen System vorgeht, also im Kreislauf-Atmungssystem und insbesondere auch, was im Stoffwechsel-Gliedmassensystem vor sich geht. Natürlich bleibt diese Wahrnehmung im Regelfall völlig unterbewusst. Es ist also nichts, das also bis dorthin getragen wird, wo das Gehirn die große Rinde hat, die ja unser Werkzeug ist, um unser normales Sinnesbewusstsein aufrechtzuerhalten, sondern das geht eben mit Hilfe des Kleinhirns. Und was das Kleinhirn tut, das wird uns also in der Regel nicht bewusst. Da gehört also schon eine gewisse geistige Schulung dazu, um diese Wahrnehmungen des Herzens heraufzuheben. Und die Frage ist, was nimmt das Herz da wahr? Nein, es nimmt also wahr, wie die verschiedenen Organe miteinander korrespondieren. Es nimmt namentlich auch wahr, wie sich die Tätigkeit der einzelnen Organe ändert im Jahreslauf. Denn die Tätigkeit der Organe ist sehr starken jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen. Also wenn man nur mal nimmt den Blutkreislauf als solches. Also im Blutkreislauf zum Beispiel ist der Unterschied zwischen dem roten Blut, also dem arteriellen Blut und dem blauen venösen Blut, ist im Winter wesentlich stärker ausgeprägt als im Sommer. Überhaupt in tropischen Regionen ist es so, dass selbst das venöse Blut also fast ganz rot wie das arterielle erscheint. Da ist kaum ein Unterschied mehr. Und das hat einen gewaltigen Einfluss zum Beispiel auch auf unser Bewusstsein. Wenn dieser Unterschied nicht sehr stark ausgeprägt ist, ist unser Bewusstsein hat immer eine stärkere Neigung zum Träumerischen. Erst wo dieser scharfe Gegensatz ist und je schärfer der ist, desto wacher wird das Bewusstsein. Darum ist das Bewusstsein eigentlich in der Winterzeit wacher. Das wissen wir im Sommer, wenn man am Strand liegt, in der Sonne oder wo, dann kühle Gedanken zu fassen, ist dann eigentlich sehr mühsam. Ist sehr anstrengend. Man neigt eher so ein bisschen hinweg zu dösen und zu träumen ein bisschen. Wenn es frostig ist draußen, dann spüren wir schon den Unterschied zwischen uns und der Welt sehr stark. Und das stärkt auch das Bewusstsein. Also darum ist es auch leichter, in unseren Zonen einmal das Bewusstsein zu entwickeln. Am Äquator ist es sehr schwer, das Bewusstsein zu entwickeln. Es ist also kein Wunder, dass also unsere Kultur der Bewusstseinsseele sich zunächst einmal also in den gemäßigteren Breitengraden abspielt. Natürlich, wo es dann ganz eisig frostig wird, da wird es dann auch sehr schwierig schon. Einfach da haben wir ganz viel zu tun, damit überhaupt warm zu bleiben und zu überleben. Also das heißt natürlich nicht, dass man es nicht woanders auch entwickeln kann, nur es erfordert dann sehr viel bewussten Willen. Die Naturgrundlage hilft uns dann jedenfalls nicht dabei, das ist der Punkt. Natürlich sollten wir heute langsam so weit sein, auch von mir aus am Strand in der Sonne, durch entsprechende Willenskraft ein ganz waches Bewusstsein entwickeln zu können. Obwohl eigentlich die ganze Natur, die äußere sowohl wie die innere, dagegen spricht. Aber wir sollten langsam so weit kommen, uns dagegen stemmen zu können. Ist natürlich anstrengend, ist mühsam, erfordert sehr viel Willenskraft. Und so ist es mit der Tätigkeit aller Organe, also die Nierentätigkeit, die Lebertätigkeit, alles das ändert sich mit dem jahreszeitlichen Wechsel. Und das heißt also, wenn man diese Dinge ins Bewusstsein heben kann, diese Herzwahrnehmung eigentlich, dann bekommt man also einmal einen Eindruck davon, wie sich die Tätigkeit des Organismus im Jahreslauf ändert. Das heißt im Zusammenhang mit den kosmischen Verhältnissen eigentlich, weil das hängt ja zusammen mit dem Gang der Sonne durch den Tierkreis auch. Und man spürt dann eben auch feinere Dinge, wenn man genügend Bewusstsein entwickelt hat, die die einzelnen Organe betreffen, die ja mit den Planetensphären zusammenhängt. Also man beginnt auch diese Dinge dann zu spüren. Also nicht nur sozusagen den Gang der Sonne durch den Tierkreis, sondern auch den Gang der Planeten spürt man zu erkennen. Und der sich widerspiegelt in den einzelnen Organen. Aber unser Organismus ist sozusagen das Empfangsorgan dafür, das Herz nimmt das wahr und von da wird es hinaufgehoben ins Bewusstsein durch entsprechende geistige Schulung. Das ist etwas, was zum Beispiel in der alten Mithras-Einweihung sehr stark gepflegt wurde. Da hat man gelernt, also ganz bewusst sich in diese jahreszeitlich schwankende Tätigkeit des Organismus bewusst einzuleben und dadurch aber das kosmische Geschehen kennenzulernen und zugleich auch daraus dann die Anweisungen zu holen, was muss ich draußen im Jahreslauf tun, wann muss ich die Dinge anpflanzen und diese Dinge. Also die ganze, wenn man will, Naturwissenschaft beruhte damals auf diesen Erkenntnissen in Wahrheit. Natürlich musste man noch eines tun, man musste alles, was triebhaft im Menschen lebt und was ja auch namentlich mit den Stoffwechselkräften sehr stark zusammenhängt und durch die befeuert wird, das musste man in den Griff bekommen, das musste man zähmen oder sogar bis zu einem gewissen Grad abtöten. Das ist also diese Tötung des Stieres, weil diese Kräfte da von unten, das waren eben diese Stierkräfte, das wurde also symbolisiert durch diese Stierkräfte und die muss man also im Grunde mit dem Michael-Schwert, wenn man so will, abtöten, so empfand man das also zur damaligen Zeit. Also Mithras Einweihung gehört eigentlich ihrem Ursprung nach in die ägyptische Zeit noch hinein, obwohl sie dann sehr stark also im Römischen Reich auch gepflegt wurde, aber der Ursprung ist eigentlich in der ägyptischen Zeit, also in der Zeit der Empfindungsseele, die ausgebildet wurde, noch nicht in der Zeit der Verstandesseele. Aber so, dass die Verstandesseelenzeit vorbereitet wird. Wenn man will, kann man in diesem Michael-Schwert, in dem Schwert überhaupt auch natürlich sehen, das Schwert des Intellekts, das jetzt diese Triebkräfte bekämpft. Also auch das ist durchaus bis zu einem gewissen Grad eine gerechtfertigte Ausdeutung des Bildes. Und von unten nagen die Skorpionkräfte, also da gibt es ja den Skorpion, der dann den Stier da ins Wasser beißt irgendwo und diese Dinge. Also das sind auch diese Kräfte. Und wenn man also jetzt diese Triebkräfte ausgeschaltet hat, die legen sich nämlich wie eine verdüsternde Wolke über das ganze Bild. Also wenn man schon mal anfängt einzutauchen mit dem Bewusstsein in das, was im Organismus tut und das Bewusstsein mal aufwacht, dann ist aber das Erste, dass diese Wolke von Triebkräften heraufkommt. Und das ist sogar eine sehr gefährliche Phase. Darum, auch weil wir vorhin davon gesprochen haben, dass sich die Menschen nicht sehr gern auf die Tiefe einlassen, es stecken natürlich Gefahren da drinnen, die teilweise unbewusst geahnt werden. Und vor denen man sehr große Scheu hat, weil die wenigsten Menschen ahnen ja, was in diesen Triebkräften, die da in uns drinnen stecken, was da für eine ungeheure Kraft in Wahrheit drinnen ist. Die ist nur durch die ganze kulturelle Entwicklung, durch die Geistesentwicklung der Menschheit sind die gefesselt. Aber sie sind nicht weg und sie sind nicht alle schon verwandelt, bei Gott nicht. sondern es liegt da eigentlich eine gewaltige Bestie in uns drinnen, die nur angekettet ist. Und wenn man mit Bewusstsein dort eintaucht, dann begegnet man dieser Bestie, die da in Ketten liegt, und man spürt dann erstens einmal, wie gewaltig die eigentlich ist und wie klein unser Ich im Vergleich dazu ist. Und man spürt des Weiteren auch, dass die Ketten gar nicht so stabil sind, wie sie ausschauen, wie man vielleicht hoffen würde. Warum ja auch Rudolf Steiner sagt, also, und das gilt ganz besonders für unsere Zeit, dass jeder Mensch zu den schlimmsten Taten fähig ist. Es gibt niemanden, der nicht zu den bösesten Taten fähig ist. Und da schließt er auch Eingeweihte mit ein. Ob das dann zum Ausbruch kommt oder nicht, ist wieder ein anderes Kapitel. Entweder hat man die Kräfte, es vielleicht doch zu bändigen, oder das gütige Schicksal führt einen so, dass diese Kräfte nicht geweckt werden. Bei den meisten Menschen ist es eben so, dass sie das gütige Schicksal gar nicht herankommen lässt daran. Und da wir eben jetzt in dieser Übergangsphase sind, aber wo wir uns bewusst dem stellen müssen langsam, treten diese vielen Schwierigkeiten auf. Wir sollten eigentlich uns damit auseinandersetzen, trauen uns aber vielfach auch nicht und haben auch durchaus gewisse Gründe, weil ja manches an geistiger Entwicklung versäumt wurde, die schon da sein sollte. Und das heißt, manche Kräfte auch fehlen, mit diesen gewaltigen Dimensionen umzugehen, die da im Astralischen unten liegen in uns. Das ist der Punkt. Und wenn sie dann durch irgendwelche Situationen ausgelöst werden, das hat man ja erlebt, das in den Kriegszeiten oder so, wo halt die Menschen dann aufs nackte Überleben gestürzt werden oder wo gewisse gesellschaftliche Schranken plötzlich wegfallen und man die Erlaubnis bekommt, diese Bestie loszulassen, dann sind unglaubliche Dinge passiert. Und das kann jederzeit wieder passieren. Also wir brauchen nicht glauben, dass das, wenn entsprechende Bedingungen da sind, dass die Menschen halt deswegen schon so viel weiter wären, dass das nicht mehr passiert. Es sind halt die Bedingungen zurzeit so, dass die Bestie halt halbwegs gut angekettet ist. Aber wehe, die Ketten werden gelockert, dann passiert genau dasselbe, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber wenn wir einen geistigen Weg gehen, dann müssen wir natürlich ganz besonders lernen, diese Kräfte zu zähmen, diese Kräfte vielleicht sogar mal in der Zukunft zu verwandeln aus der Kraft unseres Ichs heraus. Aber zunächst einmal müssen wir sie zähmen, also stillhalten lassen, dann eröffnet sich also der Blick auf diese kosmische Welt eigentlich. Das heißt, indem wir in den Organismus hineinblicken, blicken wir zugleich weiter in die kosmische Welt, aus der heraus ja dieser Organismus gebildet wurde. Nicht wahr? Alle Organe in uns sind ja im Grunde ein Abbild des kosmischen Wesens draußen. Der Mensch ist eben der Mikrokosmos, der den Makrokosmos abspiegelt. Und wenn wir so eintauchen, spüren, wie sich die Organe im jahreszeitlichen Wechsel anders verhalten, dann kommen wir langsam also zu dem Ursprung zurück, nämlich zum Kosmos, aus dem das alles herausgebildet wurde. Natürlich jetzt nicht in den äußeren Kosmos, sondern in das Geistige, was dahinter steckt. Also man darf sich nicht vorstellen, es ist jetzt so, wenn wir durchs Fernrohr gucken und Mars, Jupiter und Saturn anschauen von außen, sondern wir erleben es von innen, dann von der geistigen Seite. Wir stoßen also durch zur geistigen Seite. Und was heißt das eigentlich? Das heißt eigentlich, wir blicken in gewisser Weise zurück in die Zeit oder in den Zustand, in dem wir waren vor der Geburt. Dann lebten wir nämlich ganz real mit diesen kosmischen Kräften draußen zusammen. Also dorthin blicken wir. Wir blicken eigentlich in die vorgeburtliche Welt zurück. Also das heißt, wenn wir mit dem Herzen in unseren Organismus schauen, mit Hilfe des Herzens, und durchstoßen in die kosmische Welt, blicken wir damit zugleich zurück in unser vorgeburtliches Dasein. Und zwar ganz konkret in unser vorgeburtliches Dasein, weil es ist ja nicht für jeden Menschen genau gleich. Das heißt, wir erleben gewisse Aspekte intensiver, deutlicher als andere Menschen, andere dafür wieder weniger. Wir haben also eine ganz bestimmte Perspektive, aus der heraus wir den Kosmos sehen. Wobei natürlich die Kunst des Mithras Eingeweihten dann auch war, nicht nur diese eigene individuelle Perspektive zu sehen, sondern von da aus eben weiterzugehen und den Sichtwinkel größer zu machen und allgemeingültigere Aussagen daraus herauszuholen. Also gerade weil man ja daraus auch Angaben holen wollte, wie man im Ackerbau vorzugehen hat und solche Dinge. Also wie man wirklich äußerlich mit der Natur umgeht. Da genügt dann diese relativ einseitige Perspektive nicht. Die kann höchstens dann eine Erkenntnis geben dafür, welche Kräfte fehlen mir eventuell. Das ist dann wichtig für Gesundheit und Krankheit zum Beispiel. Also für solche Sachen ist es dann auch sehr wichtig, die eigenen Einseitigkeiten zu erkennen oder auch die Einseitigkeiten eines anderen Menschen, dem man helfen will, als Arzt etwa. Und in alten Zeiten waren die Ärzte ja immer Eingeweihte in Wahrheit. Also das sind Erlebnisse, die man aber nur durch sehr intensive geistige Schulung heraufholen kann, wie sie etwa bei den Mithras-Mysterien, zumindest im Ursprung der Fall war. Später ist auch das natürlich verfallen und man hat nicht mehr sehr viel Tradition gehabt und nicht mehr so viel wirkliche unmittelbare Erkenntnisse. Und genauso in dieser Art wird es auch heute nicht mehr funktionieren, also weil sich der Mensch eben auch geändert hat. Aber das waren also Erlebnisse, die der Mithras-Schüler im mehr oder weniger tagwachen Zustand haben konnte. Wobei das Bewusstsein natürlich noch nicht so wach war wie unser heutiges, aber der Eingeweihte hat natürlich gewisse Stufen vorausgenommen, also in der Empfindungsseelenzeit hat er zumindest das Bewusstsein der Verstandesseelenkultur, also das dann in der griechisch-römischen Zeit heraufgekommen ist, schon vorausgenommen. Ja, es entwickelt überhaupt Vorbereitetes. Also wenn diese Eingeweihten nicht gewesen wären in der ägyptischen Zeit, dann hätte sich auch dieses griechisch-römische Bewusstsein der Verstandesseele nicht ausbilden können. Die haben das vorausgenommen. Also das waren aber eben Erlebnisse, die im Wachzustand der Eingeweihte haben konnte. Und dadurch Einblicke also in die vorgeburtliche Welt haben konnte. Jetzt ist aber auch das Herz im Schlaf ein wichtiges Wahrnehmungsorgan. Also im Schlaf, wo wir normalerweise eben nicht bewusst oder nur sehr wenig bewusst sind. Auch das Schlafbewusstsein, das Tiefschlafbewusstsein ist eine Art von Bewusstsein, aber halt sehr dumpf für uns zumindest heute. Schauen wir uns also den Schlafzustand noch etwas näher an. Also gewisse grundlegende Dinge kennen wir. Im Schlafzustand werden die höheren Wesensglieder, also namentlich Ich und Astralleib, herausgehoben und im Bett bleibt zurück der physische Leib mit dem Ätherleib. Wenn der Ätherleib auch rausgeht, wird es peinlich, weil dann tritt der Tod ein. Also der Ätherleib muss noch verbunden bleiben. Jetzt ist das aber eine richtige Schilderung, aber auch noch nicht die ganze Geschichte. Da haben wir auch schon ab und zu darüber gesprochen. In Wahrheit wird nicht der ganze Astralleib herausgehoben und auch nicht das Ich vollständig, obwohl das schon sehr weitgehend, aber namentlich der Astralleib wird nicht ganz herausgehoben. Er wird im Grunde nur herausgehoben aus den oberen Teilen unseres Organismus. Also so alles, was etwa bis zum Zwerchfell hinuntergeht, da wird er wirklich sehr stark herausgehoben. Und mit dem unteren Teil des Organismus verbindet er sich im Gegenteil sogar stärker als im Wachzustand. Von da kommen dann im Übrigen die Kräfte, die den Organismus im Schlaf wieder aufbauen. Ist auch sehr interessant, weil der Astralleib eigentlich, und zwar aber diese Teile des Astralleibs, die mit dem oberen Menschen verbunden sind, also vom Kopfbereich ausstrahlend ganz besonders, die haben eigentlich nämlich auf den Organismus abbauende Wirkung. Also unser Bewusstsein, und dazu brauchen wir als Basis einmal den Astralleib, das ist zwar noch nicht das Ich-Bewusstsein, aber das ist einmal so die Bewusstseinsbasis. Dieser Astralleib zerstört eigentlich den Organismus. Darum ist das Nervensystem, auf das sich unser Bewusstsein ganz besonders stützt, eigentlich ein relativ totes Produkt. Weil da also diese starken Astralkräfte wirken und die wirken zerstörerisch. Dort, wo das Leben wuchert, sind wir nicht bewusst. Also Leben und Bewusstsein sind bei uns irdischen Menschen Gegensätze im Grunde, kann man sagen. Das Bewusstsein zerstört in gewisser Weise sogar den Organismus. Und darum brauchen wir auch den Schlaf, dass das wieder ausgebessert wird. Und da wirken dann diese Teile des Astralleibs, die mit dem unteren Menschen verbunden sind. Wenn man den hellsichtigen Blick entwickelt hat, dann kann man das an der Aura also sehr deutlich sehen, auch den Unterschied also zwischen Tag und Nacht, also zwischen Wachen und Schlafen. Denn in der Nacht ist es eben so, dass in Wahrheit sich der obere Teil des Astralleibs heraushebt, der untere Teil aber ist wie so durch eine Art Schnur oder durch so einen Arm, durch so einen Ausläufer in der Milzgegend verbunden und geht von da aus in den ganzen unteren Organismus. Und darüber erhebt sich dann dieser obere Teil des Astralleibs, der jetzt herausgehoben ist, der dann also so etwa wie ein Oval ausschaut. Und wenn man genauer noch beobachtet, geht von dort sogar noch ein starker Spiralarm hinaus in den Kosmos, der sich so spiralig hinaus in den Kosmos schwingt, aber sehr schnell, sehr dünn und unsichtbar wird. Also auch für den entwickelten hellsichtigen Blick. Also wenn man es überhaupt so auf den ersten Blick nur sieht, sieht man überhaupt nur dieses mehr oder weniger eiförmige Gebilde, das sich herausgehoben hat. Und an diesem Bild orientiert sich also die Schilderung, der Astralleib hebt sich heraus. Aber eben genauer betrachtet sieht es eben so aus, dass unten ein starker Strang in der Milzgegend noch hineingeht in den unteren Organismus und sich dort verbreitet und von dem herausgehobenen Teil eben etwas sich in den Kosmos hinaufschwingt. Und diese beiden Teile sind im Grunde auch so als spiralig ineinander verschlungen. Also es sind zwei Teile, die nicht direkt miteinander verbunden sind, sondern so spiralig ineinander verschlungen sind. Das ist das Interessante daran. Und auch die Ich-Aura, von der man sprechen kann, auch die ändert sich sehr stark. Es gibt einen unteren Teil, der so strahlenförmig ist, der bleibt in der Nacht auch drinnen und ein oberer, ebenfalls strahliger Teil, der jetzt aber herausgeht, der vom Kopfbereich im Wesentlichen aus hinaufstrahlt in den Kosmos hinaus. Und in der Halsgegend, da ist die Ich-Aura unterbrochen im Schlaf in der Nacht. Die Frage ist, was passiert jetzt namentlich mit den Herzkräften? Namentlich also mit dem Astralherzen. Das Astralherz gehört also zu dem Teil des Astralleibs, der sich heraushebt. Bleibt also nicht im Organismus drinnen. Das, was mit der Milz zu tun hat zum Beispiel, das bleibt drinnen, aber nicht das, was mit dem Herzen zu tun hat. Das hebt sich heraus. Und namentlich dieser Teil des Astralleibs, der mit dem Herzen verbunden ist, also das Astralherz, das entwickelt sich jetzt im Schlaf zu einem Wahrnehmungsorgan. Und zwar zu einem Wahrnehmungsorgan, wie wir gleich sehen werden, durch den wir jetzt das kosmische Geschehen noch auf eine andere Weise wahrnehmen, als es der Mittagsschüler im wachen Zustand konnte, also wenn der Astralleib drinnen ist. Da haben wir gesagt, also durch das Herzzentrum nimmt man wahr, was im Organismus vorgeht. Das hängt aber zusammen mit den kosmischen Kräften, sodass, wenn man tief genug blickt, man eigentlich in den Kosmos hinauskommt. Also von innen, man taucht ins Innere ein und von dort geht man in den Kosmos hinaus. Wenn man zuerst einmal durch die Wolke der Triebe und das durchgekommen ist, also dann kommt man da durch. Jetzt ist es so, dass das Astralherz eben nicht drinnen ist im physisch-ätherischen Organismus, sondern herausgehoben ist. Und dann nimmt es eben jetzt die kosmische Welt wahr. Das ist wieder dieselbe Welt, von der wir vorher gesprochen haben, eigentlich die Welt, in der wir vor der Geburt sind. Also in diese Welt blicken wir hinein. Aber das Interessante, ganz Interessante ist, wie das jetzt ganz genau im Detail passiert. Es passiert nämlich nicht so, dass jetzt das Herzauge sozusagen direkt hineinschaut und der Organismus unten gar nichts mehr damit zu tun hätte. So ist es nämlich nicht. Das Herzauge blickt eigentlich zurück auf den Ätherleib, der aber im Bett noch liegt. Und in dem Ätherleib spiegelt sich der ganze Kosmos. Und diese Spiegelung des ganzen Kosmos im Ätherleib, die nimmt das Herzauge wahr. Also wir brauchen auch hier ein Spiegelungsorgan, das ist ganz wichtig. Es ist aber eben jetzt nicht der physische Organismus, sondern es ist der ätherische Organismus. Das macht den Unterschied aus. Auch beim Mithras-Schüler zum Beispiel zunächst war der physische Organismus das Spiegelungsorgan, wirklich die physischen Organe zunächst einmal, um das Bewusstsein zu erwecken. Jetzt ist es der Ätherleib, an dem sich das spiegelt. Und zwar, die Sache ist noch komplizierter. Ich kann euch das nicht ersparen, es ist noch komplizierter. Weil es spiegelt sich jetzt eigentlich gar nicht im Ätherleib unmittelbar wieder das kosmische Geschehen, sondern die Sache ist so, wenn sich der Astralleib heraushebt, dann kann man ihm mit dem hellsichtigen Blick ansehen, dass sich seine ganze innere Struktur, seine innere Dynamik zu ändern beginnt. Und zwar so zu ändern beginnt, dass sie jetzt wirklich ein unverfälschtes Abbild des kosmischen Geschehens ist. Während der Astralleib drinnen ist, ist zwar auch so eine gewisse Nachwirkung da dieses kosmischen Bildes, aber genau das wird eigentlich verzerrt durch unser tagwaches Bewusstsein. Das wirkt störend hinein, also unser Sinnesbewusstsein, und das ist dann die Ursache auch dafür, dass der Astralleib eigentlich immer ein bisschen wütet gegen unseren Organismus und ihn zerstört, weil da keine Harmonie drinnen herrscht. Weil wenn nur diese kosmischen Harmonien drin wirken würden, dann würde der Astralleib wunderbar belebend sogar wirken. Und im Schlaf tut das dieser untere Teil sogar, weil da sind dann diese Harmonien nicht gestört. Aber im tagwachen Zustand, wenn er drinnen ist, durch das Sinnesbewusstsein und die dadurch erregten Triebe wird das also sehr stark durcheinander gebracht. In der Nacht, wenn er herausgeht, fällt das weg und dafür bildet sich der Astralleib wieder zu einem wunderbaren Abbild der kosmischen Welt, der kosmischen Astralwelt ab. Darum heißt er ja auch so, Sternenleib, Astralleib. Also der bietet eigentlich das wunderschönste Bild der kosmischen Welt. Und dieser Astralleib der spiegelt sich jetzt in unserem Ätherleib, der im Bett zurückliegt. Und dadurch lernen wir jetzt kennen, was sich in der kosmischen Welt tut. Weil nur im Astralleib selber, der formt sich zwar noch dieser kosmischen Welt und bildet die kosmischen Harmonien ab, aber solange wir keinen Spiegel haben, in dem wir das sehen können, wissen wir nichts davon. Also wir müssen es spiegeln und wir spiegeln es an dem zurückgebliebenen Ätherleib. Nicht am physischen, sondern am Ätherleib. Und dieses Bild erleben wir. Und zwar in verschiedenen Schlafphasen erleben wir dabei auch verschiedene Bereiche dieser kosmischen Welt. Die verschiedenen Schlafphasen unterscheiden sich ja für unser normales Wahrnehmen einmal durch unterschiedliche Bewusstseinsgrade. Da gibt es also den traumerfüllten Schlaf, den haben wir an sich immer beim Einschlafen auch nicht, das vergessen wir meistens, die Einschlafträume vergessen wir meistens, weil die ganze Nacht dazwischen und dann ist es weg. Und es treten manchmal in der Nacht oder öfter sogar in der Nacht zwischendurch auch solche Traumphasen auf und dann auf jeden Fall noch einmal kurz vorm Aufwachen. Das hängt damit zusammen, dass die Übergangsphase ist, wo der Astralleib noch nicht ganz draußen ist, nämlich dieser obere Teil, sondern noch mit dem Ätherleib ein bisschen verbunden ist. Dann kann sich aber auch nicht der ganze Kosmos spiegeln im Ätherleib, sondern nur ein Teil davon. Weil ein Teil ist eben noch unmittelbar mit dem Astralleib verbunden und wenn wir direkt im Spiegel drinnen stecken, dann sehen wir nichts im Spiegel. Also wir können es auch nicht im Spiegel betrachten, wenn wir drin stecken würden. Oder auch wenn wir schon ganz nah dran bitten mit der Nase, sehen wir auch nicht sehr viel. Also eine gewisse Distanz muss da sein. Und die ist also in dieser ersten Schlafphase nur teilweise gegeben. Und dadurch sehen wir auch noch nicht die ganze kosmische Welt, sondern zunächst einmal nur die Planetensphäre, noch nicht die Tierkreissphäre. Also wir erleben so schrittweise dann, was sich in den Planetensphären abspielt. Und das Interessante ist, Träume haben ja sowas sehr, sehr, sehr heftig Bewegtes in der Regel, was sehr Dynamisches, wo oft also die Dinge sehr schnell wechseln können. Und diese Dynamik ist durchaus ein aber sehr verzerrtes und sehr verdecktes Abbild dieser Dynamik des Planetensystems in Wahrheit. Nur gekleidet jetzt in ganz andere Bilder. Denn welche Bilder spielen noch herein, wenn der Ätherleib überhaupt irgendwas widerspiegelt, dann wirken da immer mit auch die Erinnerungsbilder an unser sinnliches Geschehen. Das ist halt die Problematik dabei. Das sind nämlich die Bilder, die immer am leichtesten locker gemacht werden können, sozusagen. Das heißt, zunächst einmal gleitet sich alles in diese Bilder ein. Und wenn man das nicht durchschaut, erkennt man gar nicht, was dahinter eigentlich in Wahrheit an Dynamik des Planetensystems steckt. Weil die Bilder an sich, ob ich jetzt die Tante Peppi sehe oder den Onkel Bolte, und das hat eigentlich relativ wenig Bedeutung. Dahinter steckt erst was. Dann sagt Rudolf Steiner immer wieder, bei den Träumern wichtig sind nicht die Traumbilder als solche, sondern die Dynamik, die dahinter steckt. Die gewisse Traumdynamik, die sagt etwas aus. Aber die kann sich in sehr unterschiedliche Bilder gleiten. Die hängen also halt von unseren persönlichen Erinnerungen ab, aber die sind nur das Mäntelchen, das darüber gehängt ist. Das ist nicht das eigentlich Wichtige. Wenn wir in diese Phase eintauchen des Traumschlafes und wenn wir erleben diese Dynamik des Planetensystems und also aufgenommen werden von dieser planetarischen Welt, dann ist das zugleich eigentlich jede Nacht allerdings unterbewusst verbunden mit einer sehr starken Ängstlichkeit. Das ist im Übrigen die Ängstlichkeit, die auch die Menschen beseelt, die so stark vom Geistigen zurückzucken. Die spüren etwas von dieser Ängstlichkeit, die da kommt, und dem wollen sie sich nicht stellen. Das ist nämlich das Interessante, das ist ja öfters gesagt, wenn man auf Menschen trifft, ist es so mit Hand und Fuß gegen das Geistige wehren, wenn man sagt, die fangen wie verrückt zum Herumwedeln an, dass nur ja nichts Geistiges in die Nähe kommt. Also die so fanatische Materialisten sind, und zwar im ideologischen Sinn, nicht die praktischen, der heute halt interessiert, dass er Bohrenwurst und sein Bier. Ist auch nicht jetzt die Offenbarung schlechthin, aber dem kannst du vom Geistigen erzählen oder nicht, das regt ihn nicht sonderlich auf. Er sagt, ja, eigentlich ist mir das Fahrt gehen. Hast nicht nur einen Burenwürstel oder sonst was, oder bist halt die Sportresultate. Na fein. Aber der kämpft nicht gegen das Geistige, es ist ihm halt einfach egal. Aber es gibt andere, die, wenn nur irgendwo die Idee eines Geistigen auftauchen könnte, sofort so wild werden, wie ein roter Stier und wettern dagegen, und das ist der Niedergang der Menschheit, ist solche Ideen zu verkloppen und weiß Gott, was gibt es hier. Also das sind die fanatischen Gegner alles Geistigen. Gibt es ja genug, also. Aber wenn ich so Leute denke, wie die Jutta Dittfurt in Deutschland oder so zum Beispiel, das sind so Fanatiker, also die nur nichts Geistiges irgendwo, ja nicht, also alles muss streng materialistisch, naturwissenschaftlich erklärt werden, sind dabei aber Grüne, also es ist nicht so. Also bei den Grünen gibt es alle Extreme, lustigerweise, ja, da gibt es welche, die ganz im Spirituellen herumschweben und andere, die zwar ganz ökologisch denken, aber streng materialistisch naturwissenschaftlich. Das heißt, die Natur ist halt irgendein Werkel, das man so und so behandeln muss, dass es ordentlich funktioniert. Ist auch nicht unbedingt das größte Naturverständnis, aber ist egal. Aber das sind Fanatiker gegen das Geistige, das sind dann auch zum Beispiel die Gegner der Anthroposophie, die also gegen die Waldorfschulen hetzen und alle diese Dinge. Aber das sind in der Regel Menschen, die selber sehr knapp dran sind, ans Geistige heranzukommen. Und die genau spüren, dass dann diese unglaubliche Ängstlichkeit auftritt. Nämlich, womit hängt die zusammen? Sie hängt zusammen, wenn man mit Bewusstsein in diese Phase eintritt, wo jetzt der Astralleib und das Ich herausgehen, dann hat man das Gefühl, plötzlich in die ganze Welt zerstreut zu werden und sich dort zu verlieren. Sich selbst komplett zu verlieren. Denn man kann eigentlich in die geistige Welt gar nicht anders eintreten, wenn man sie kennenlernen will, als sich zunächst einmal ganz an diese Welt zu verlieren. Und das ist eigentlich was unglaublich Schockierendes in Wahrheit von einer Seite her. Und da gehört auch immense Kraft dazu, sich trotzdem nicht zu verlieren oder sich auf neue Art wieder zu finden. Weil zunächst einmal wäre ich zerstreut in diese ganze Welt und ich muss mich eigentlich mit allem, was da geistig mir entgegenkommt, mich identifizieren. Ganz intensiv. Und man kann sich nicht mehr wehren dagegen. Zum Beispiel also auch, wir treten ja damit ein in dieselbe Welt, in der wir vor der Geburt oder auch nach dem Tod sind. In dieselbe Welt treten wir. Jede Nacht, zumindest im Bild haben wir es. Nicht, weil es ist nicht so wie nach dem Tod, dass wir wirklich in Wahrheit uns ganz ausdehnen in den Kosmos hinaus. Das passiert nicht. Aber wir erleben in dem Astralleib, der herausgeht, ein getreues Abbild dieses Zustandes. Und das, gespiegelt durch den Ätherleib, das erleben wir. Jede Nacht. Nur schlafen wir halt dabei, das Bewusstsein schläft dabei, aber wir durchleben es unbewusst. Aber wenn man aufwacht dabei, dann erlebt man diese Angst, in alles hinein zerstreut zu werden, sich mit allem verbinden zu müssen, namentlich zum Beispiel auch mit den Menschen, mit denen wir karmisch in Verbindung stehen und denen wir vielleicht karmisch etwas schuldig sind, denen wir was angetan haben. Also jede kleinste Verfehlung im Grunde kommt da als ganz, ganz großer Vorwurf heraus, den wir uns selber machen im Grunde. Weil es ist wieder nicht irgendwer, der mit der Rute steht, sondern wir sehen halt einfach klar und deutlich, was wir verbrochen haben, nichts anderes. Und da gibt es auch kein Beschönigen mehr vor uns selbst. Da kann man nicht sagen, nee, so schlimm war das ja nicht. Und ich habe ja den und den Grund gehabt und eigentlich ist das eh nur unabsichtlich passiert. Und im Grund ist er ja selber schuld gewesen, er hat sich ja selber dort hineintheatert. Also im wachen Leben fallen uns ja 100.000 Einreden aus, warum wir gerade nicht schuld sind dran. Aber da sehen wir es eben in der vollen Realität. Und nicht nur das, nicht nur, dass wir mit dem leben müssen, wir sehen auch sehr deutlich, dass wir was tun müssen, um das zu ändern. Wir können eigentlich im Grunde gar nicht weiter existieren, ohne das auszugleichen, ohne das zu ändern. Wir sehen also sehr deutlich, dass wir unser Ich zerstört haben dadurch bis zu einem gewissen Grad. Und dass es weiter zerfallen wird, wenn wir dem nicht Einhalt gebieten. Das heißt, wenn wir nicht was unternehmen. Das heißt, wir stehen unter Zugzwang im Grunde. Man kann sich nicht herumschwindeln. Im Alltagsleben kann man immer sagen, ja, den habe ich zwar was auf, dann aber ich brauche mich nicht entschuldigen, dass ich herum. Da drüben weiß man, es geht nicht anders, man muss etwas tun. Und also Menschen, die relativ nah am geistigen Sinn spüren, dann gerade diese unheimliche Furcht, diese unheimliche Furcht. Vor allem, weil sie auch unbewusst spielen, man kann dann nicht mehr davon reden. Wenn einmal ein Zipfel gelüpft ist von dem Vorhang, gibt es kein Zurück mehr. Wenn man es einmal erlebt hat, kann man nicht mehr sagen, es war nichts. Das geht nicht. Also man kann die Tür nicht mehr zumachen. Das ist so die Büchse der Pandora irgendwie auf anderer Seite. Wenn es einmal offen ist, dann geht es nicht mehr ganz zu, dann ist es passiert. Das ist also sehr heikel. Und man könnte sagen, diese Ängstlichkeit geht so weit, eben durch dieses sich zerstreut in die ganze Welt hineinfühlen, dass es, naja, fast noch ein gesteigertes Gefühl der Todesangst ist. Nicht nur bei einer normalen Todesangst, kann man noch bis zu einem gewissen Grad, wenn man zumindest also ans Geistige glaubt oder intensiv mit dem Geistigen verbunden ist, zumindest also noch sehr stark das Bewusstsein haben, na gut, aber es geht nachher weiter, ich bleibe als geistiges Wesen über. Aber jetzt taucht man genau in diese geistige Welt ein und hat zunächst einmal gerade das Gefühl, nein, eigentlich löse ich mich auf in der ganzen Welt, eigentlich gehe ich unter in dieser ganzen geistigen Welt. Das ist das Gefühl zunächst. Also das ist eigentlich noch schlimmer als die normale Todesangst. Jeder Eingeweihte muss durch das durch. Mehrmals durch solche Erlebnisse. Also das ist, und auch wenn man weiß, wenn man diese ganzen Zusammenhänge kennt, das nützt einem im Moment des Erlebens überhaupt nichts. Es ist deswegen um keine Spur schwächer, das Erleben. Ich meine, was es hilft natürlich ist, dass man die Prüfung bestehen kann und trotzdem durchgeht. Aber es nimmt an der Intensität des Erlebens wahrlich nichts weg. Also das ist schon was sehr, sehr, sehr Schwieriges. Wenn man aber dann durchgeht durch diese Ängstlichkeit, und für den heutigen Menschen ist die einzige Hilfe in Wahrheit, um das überhaupt zu bestehen, um auszuhalten, um durchzugehen durch diese Angst, ist eigentlich die Verbundenheit mit dem Christus, die man sich hier auf Erden erworben hat. Jetzt muss das natürlich nicht sein in Form dieses oder jenes christlichen Bekenntnisses. Es geht darum, dass man sich mit dem geistigen Gehalt, was hinter dem Christusereignis steckt, auseinandersetzen, was eben stark mit unserem Ich zusammenhängt auch. Das ist eigentlich die Hilfe und das Vertrauen, das wir spüren, also dieser Christus geht eigentlich immer mit, da mit uns. Und der gibt uns immer wieder den Ankerpunkt, dass wir uns nicht verlieren. Jetzt ist dieses, das ist zum Beispiel das, aus dem der Rosenkreuzer Spruch entstanden ist, in Christo morimur, in Christus sterben wir. Also dieses Vertrauen sozusagen in den Tod zu gehen und jetzt sogar in dieses gesteigerte Todeserlebnis im Grunde zu gehen und zu wissen, der Christus ist da und er garantiert mir, dass ich mich nicht auflöse in diese geistige Welt. In der Form kann das Erlebnis natürlich erst da sein, seit sich der Christus mit der Erde verbunden hat, also seit dem Mysterium von Golgatha. In alten Zeiten, also etwa auch zu Zeiten dieser Mithraseinweihung, von denen wir gesprochen haben, war es noch anders. Auch da war im Grunde der Christus der Helfer oder der Führer durch diese Angst hindurch. Allerdings war er ja damals selber noch nicht auf die Erde herabgestiegen, sondern konnte einem zumindest als Bild in dieser planetarischen Sphäre begegnen. Das heißt, in der Sonnensphäre zum Beispiel. Später dann auch in der Mondensphäre, also mit diesem Herabstieg des Christus. Also da ist dann halt der Jahwe oder so, von dem gesprochen wird, das Spiegelbild des Christus durch die Mondensphäre. Aber das geht eben heute wiederum nicht mehr. Heute ist zunächst einmal der Christus in diesen Planetensphären nicht zu finden. Das heißt, wenn wir nicht auf Erden, und auf Erden heißt mit unserem Tagesbewusstsein, uns verbunden haben mit dem Christus, dann haben wir nichts, wenn wir da hinübergehen. Dann sind wir also absolut schutzlos diesem Angsterlebnis ausgesetzt. Das ist dann sehr bitter. Und das heißt, welche Menschen werden besondere Angst haben, ans Geistige heranzukommen, die erstens schon mal nahe dran sind, dass überhaupt was davon spüren, was da kommen könnte, und zugleich im Grunde überhaupt keine Beziehung zum Christus aufgebaut haben, keine innere. Das können sie ja trotzdem katholisch getauft sein, das hat damit überhaupt nichts zu tun, deswegen muss man noch lange keine wirkliche innere Beziehung aufgebaut haben und selbst, dass ich brav ab und zu in die Kirchen gehe, nützt auch alleine noch nicht sehr viel. Nämlich dann nicht, wenn es mit der entsprechenden Gemütstiefe durchlebt wurde. Das wurde ja teilweise in den vergangenen Zeiten, namentlich im Mittelalter, ganz stark erlebt. Gemüthaft, nicht vom Intellekt, aber gemüthaft. Und das war eine sehr, sehr starke Kraft, die man mitnehmen konnte in diese Erlebnisse. Und wenn man so etwas mitnehmen kann, dann kommt man eben durch dieses Angsterlebnis auch durch und kommt dann zu einem ganz gegenteiligen Erlebnis, wenn man so will, zu einer ja fast Art Gottseligkeit, indem man spürt, also das Geistige, das Göttliche, das die ganze Welt durchzieht, aus dem man selber herausgeboren ist. Und dann spürt man, dass einem eigentlich ja die ganze geistige Welt trägt und einem die nötige Stütze gibt. Also das schlägt ins genaue Gegenteil um im Grunde. Das ist das, was die Rosenkreuzer dann wieder genannt haben, das Ex Deo Nascimur, aus der Gottheit heraus bin ich geboren. Und im Grunde alles, was man dann mitnimmt ins Erdenleben und dann entwickelt an geistigen und spirituellen Bedürfnissen, ja an philosophischen Bedürfnissen, stammt eigentlich aus diesem Erlebnis heraus. Also das strahlt eigentlich alles aus diesem Erlebnis heraus. Ich meine, wir wissen halt dann immer sehr viel im Erdenleben davon, außer so eine gewisse Sehnsucht, das wieder zu erwecken irgendwo, was man halt leider verschlafen hat, und ein bisschen was davon hereinzunehmen. Und eben für all diese Erlebnisse, aber die wir da im Schlaf durchmachen, ist das Herz das Auge, das das wahrnimmt. Also Rudolf Steiner spricht dann eben durchaus eben auch vom Herzauge. Das Herzauge ist das, das das wahrnimmt, eben in imaginativen Bildern, also diese kosmische Spiegelung der Planetenwelt an unserem Ätherleib. Wobei er sogar sagt, naja, Herzauge, man könnte genauso gut vom Herzohr sprechen, weil so getrennt sind die Dinge nicht. Also man darf sich das nicht nur als visuellen Eindruck vorstellen, sondern durchaus auch als im übertragenen Sinn akustischen Eindruck. Also das heißt, es ist etwas, wo Inspiration und Imagination sehr stark miteinander verbunden sind. Hängt auch natürlich vom geistigen Entwicklungsgrad ab, wie stark man das dann wahrnehmen kann. Also ob man schon an die Inspiration auch herankommt oder nur bloß die relativ unverstandene Imagination hat. Und dann, wenn wir in die Tiefschlafphase gehen, dann ist der Astralleib, nämlich der obere Teil dieses Astralleibs, wirklich ganz herausgehoben, hat sich ganz vom Ätherleib gelöst. Und dann spiegeln sich auch ab die höheren kosmischen Sphären, also namentlich die Tierkreissphäre. Die taucht dann erst auf für den Blick. Als Wahrnehmungsorgan, das er vielleicht auch noch erwähnt, dient dann allerdings nicht mehr das Herz oder das Herzauge, wie wir es genannt haben, sondern jene Teile des Astralleibs, die dann mittlerweile auch frei geworden sind, die nämlich mit dem Sonnengeflecht verbunden sind im Wachzustand. Die heben sich auch heraus, die sind während des Traumschlafs noch weitgehend drinnen. Im Tiefschlaf treten die auch heraus und dann werden gerade diese Kräfte zum Wahrnehmungsorgan, die dann Rudolf Steiner auch das Sonnenauge nennt. Und diese Erlebnisse jetzt, wenn wir eintauchen in die Tierkreissphäre, wieder erleben wir sie so, dass sie sich spiegelt am Ätherleib. Also es ist wieder so, es tritt ein Abbild der kosmischen Welt in unserem herausgehobenen Astralleib auf. Jetzt, weil er schon fast ganz heraus ist, dieser obere Teil, jetzt bildet sich auch der Tierkreis ab, vorher noch nicht, vorher nur die Planetensphäre, jetzt auch der Tierkreis. Und dieser, unser herausgehobener Astralleib, der spiegelt sich am Ätherleib, der im Bett zurückgeblieben ist. Und das wird wahrgenommen durch das Sonnenauge, also jenen Teil des Astralleibs, der mit dem Sonnengeflecht im Wachzustand verbunden ist. So kompliziert ist die Geschichte. Und da können wir jetzt auch sehr genau natürlich sehen, zum Beispiel, was mit den Herzkräften zusammenhängt, was dem kosmisch entspricht, also die Sonnenkräfte. Und wir nehmen dann wahrlich auch sehr stark wahr unser Karma, unsere Schicksalskräfte. Solange das Herz selber noch das Wahrnehmungsorgan ist, sehen wir das nicht. So wie sich das Auge selber nicht sieht. Nicht, weil ein Organ kann sich nicht selber wahrnehmen, es kann nur durch das Organ etwas wahrnehmen. Also das heißt, und da das Karma sehr stark mit dem Herzen verbunden ist, sehe ich es nicht, solange das Herz selber das Wahrnehmungsorgan ist. Erst wenn jetzt das Sonnenauge dazu tritt als Wahrnehmungsorgan, dann kann man das Karma sehen, das Schicksal sehen und wie das jetzt auch mit den ganzen kosmischen Konstellationen zusammenhängt. Und das ist natürlich was höchst Kompliziertes. Das ist was höchst Kompliziertes. Also allein, selbst wenn wir eine hohe geistige Entwicklung schon erreicht haben, stehen also völlig ratlos vor dem Bild, das man da sieht in Wahrheit. Weil es so kompliziert ist. Weil wir sind ja überhaupt jetzt als heutiger Mensch, wir sind ja schon durch so viele Inkarnationen gegangen, wir sind mit so vielen Menschen karmisch verbunden. Darüber hinaus gibt es aber noch sowas wie Familienkarma, wie Völkerkarma, Menschheitskarma. Das sind also hunderttausende Fäden, die da durcheinander gewoben sind, zu einem wunderbaren Muster, das wir aber kaum also überschauen können. Und alleine würden wir uns hier überhaupt nicht zurechtfinden, wenn nicht der Christus, den wir ja schon in der Planetensphäre kennengelernt haben, wenn uns der nicht als Führer begleiten würde durch diese Welt. Also der geleitet uns eigentlich durch und zeigt uns bis zu einem gewissen Grad, also die wichtigen Punkte da drinnen, die für uns wichtigen Punkte. Sofern wir uns mit dem Christus hier auf Erden verbunden haben. Das ist eben jetzt in der nachchristlichen Zeit, also nach dem Mysterium von Golgatha, geht das nicht anders, als dass wir uns auf Erden verbunden haben mit ihm. In alten Zeiten konnte einem der Christus in den Planetensphären begegnen und einen dann begleiten auf diesem Gang durch den Tierkreis, wenn man so will, der zugleich ein Gang durch unsere Schicksalsfäden ist. Aber heute gibt es eben nur die einzige Planetensphäre, wo wir ihm begegnen können, das ist hier die Erde, weil dort ist er jetzt zur Zeit. Jetzt gibt es noch eine dritte Phase, die gibt es auch im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, wo wir über den Tierkreis hinaussteigen würden. Also im Tod steigen wir hinaus. Das heißt, die Mitternachtstunde des Daseins zwischen Tod und neuer Geburt führt uns über den Tierkreis hinaus. Im Schlaf passiert das nicht. Das heißt also, Bilder aus der Region über dem Tierkreis bilden sich nicht mehr im Astralleib ab. Da wirken nämlich jetzt die Mondenkräfte. Die Mondenkräfte, die wirken die ganze Zeit, aber sie werden eigentlich immer drängender, je weiter wir da hinaufsteigen, je weiter höhere Regionen oder je mehr Bilder von den höheren Regionen sich zeigen, umso stärker klopfen jetzt diese Mondenkräfte wieder an, und die Mondenkräfte sind eigentlich die, die uns wieder zur Erde zurückholen. Das ist auch interessant. Die ganzen anderen Planetenkräfte und natürlich auch die Tierkreiskräfte, das sind die, die uns herausziehen aus der Erde. Das sind die, die uns eigentlich mit dem Kosmos draußen verbinden wollen. Der Einzige, der das nicht macht, ist der Mond. Der Mond hat genau die gegenteilige Tendenz. Der Mond ist der, der uns immer zur Erde zurückführen will. Der uns zurückholen will. Das heißt, die Mondenkräfte führen uns letztlich im Schlafzustand dann wieder zum Aufwachen zurück. Das sind die Mondenkräfte. Die holen uns zurück. Im Grunde spricht sich da auch irgendwo so ein bisschen das Geheimnis von Geburt und Tod aus. Ich glaube, die ganze übrige kosmische Welt außerhalb des Mondes ist eigentlich die, die uns in die Welt führt, wo wir nach dem Tod sind. Das heißt, die führen uns eigentlich alle hinaus. Und der Mond ist der, der uns zur Geburt auf Erden hinunterführt. Also